Die Krähe. Eine Geschichte, ausgedacht, aufgeschrieben und erzählt von Ulrich Konstabel. Vorwort. Das Vorwort kann man sich anhören, muss man aber nicht unbedingt. Dieses Buch ist für meine Enkelkinder, Marek, Melina und Ludwig und für alle, die vielleicht noch dazukommen. Es hat zwei Teile. Im ersten Teil wird eine Geschichte erzählt von den Abenteuern dreier Freunde, die ein Geheimnis miteinander verbindet. Im zweiten Teil lädt das Buch zum Mitmachen ein und du kannst selbst ein kleines Abenteuer erleben. Es geht um das gute Ende der Geschichte und die Sicherheit des Dorfes Nemitz. Du musst Rätsel lösen, Hinweise verfolgen und du musst rund um Nemitz handeln, um das Geheimnis zu ergründen und die letzte Aufgabe der drei Freunde zu erledigen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Spannung mit diesem Buch. Ich danke Martina, der besten Ehefrau von allen, die mich in gedankenschweren Minuten ertragen musste, wenn ich beim Essen oder sonst wann in Ideen zu dem Buch versunken bin und plötzlich zum Notizbuch griff, um meine Ideen zu notieren. Einige Ideen für mein Buch habe ich schon erzählt, bevor ich es geschrieben hatte. Nun bereue ich es ein wenig. Denn damit habe ich vielleicht Erwartungen geweckt, die ich später nicht erfüllen kann. Am meisten bin ich darauf gespannt, ob euch das Buch gefällt. Opa Uli, Nemitz, im Februar 2022. Einleitung. Die Einleitung solltest du dir anhören, weil darin etwas vorkommen könnte, was du später gebrauchen kannst. Geheimnisse lassen sich manchmal ergründen. Alte Geschichten, Märchen, Sagen und Legenden erzählen uns etwas aus der vergangenen Zeit. Manchmal können wir etwas aus ihnen lernen, einige bewahren Wissen über alte Bräuche und das Zusammenleben der Leute, manche sind spannend und geheimnisvoll. Unser Leben ist spannend, auch ohne Smartphone und Xbox. Draußen in der Natur gibt es viel zu sehen, zu entdecken und zu erleben. Eine verwitterte Baumwurzel sieht manchmal wie ein Drache aus, der aus vergangener Zeit am Wegesrand sitzt. Die Wälder und die Heide um Nemitz sind ein riesiger Spielplatz. Du musst ihn nur entdecken. Eine Landkarte kann dir helfen, die richtigen Plätze zu finden. Mit einem bisschen Fantasie erlebst du da draußen Abenteuer. Ein wichtiger Mann hat einmal gesagt, das Leben können wir nur rückwärts verstehen, aber leben müssen wir es vorwärts. Es ist zumindest gut, wenn wir manchmal zurückblicken, rückwärts also. Mit einem bisschen Mühe kommt dann auch Licht in die Vergangenheit. Oft müssen wir Entscheidungen treffen. Meist kannst du nicht nur zwischen Ja oder Nein entscheiden, sondern hast mehrere Möglichkeiten. Weil es nie ein richtig oder falsch gibt, stellt sich erst später heraus, ob du gut gewählt hast. Zum Glück kann man nicht so gut gewählte Wege an der nächsten Abzweigung verlassen und den Lebensweg ändern. Das Leben ist ein Abenteuer. Teil 1 Drachenfeuer. Bei den Unerirdschen. Es war einmal lange, sehr lange vor unserer Zeit, als es noch Zauberer, Hexen und Drachen gab, die Menschen mit ihrem Vieh zusammen in ihrem Haus wohnten und in der Küche auf einem offenen Feuer gekocht wurde. Da machten sich zwei Freunde auf, um Abenteuer zu bestehen. An diesem Abend war es angenehm warm. Die Sonne ging in einem blutroten Himmel unter und Mücken tanzten in der warmen Sommerluft. Die Unerirdschen waren noch in ihren Häusern unter der Erde, wo es angenehm kühl war. Die Öffnungen zu den mächtigen Höhlen waren kaum zu sehen. Kleine, schräge Dächer, gebaut aus Baumstämmen und Ästen, über die Zweige und Moos gelegt war, verdeckten die Eingänge. Nur die Freunde Ekard und Floff waren draußen. Sie lagen im Gras einer Lichtung mitten im Wald. Die Unerärtschen hatten hier einige Bäume gefällt und so einen runden Platz freigemacht. Das war der Dorfplatz, auf dem sie abends nach dem Einbruch der Dämmerung zusammenkamen. Dort hatten sie einen Feuerplatz und konnten heimlich zusammen sein und feiern, so dass die Menschen sie nicht sehen konnten. Die Unerärtschen waren ein eigenes Volk. Sie sahen aus wie Menschen, sprachen wie sie und aßen dieselben Speisen. Aber sie wurden nicht größer als die Kinder der Menschen. Vielleicht nur 1 Meter. Die ganz Großen unter ihnen wurden vielleicht 1,10 Meter oder 1,20 Meter groß. Deswegen nannten manche Menschen sie auch die Kinder des Waldes. Ihre Kinder waren von den Alten kaum zu unterscheiden. Sie hatten lockige Haare, kleideten sich mit Pluderhose, Hemd und Weste. Sie trugen aber nie Socken und statt der Schuhe trugen sie Lederlappen, die sie um die Füße gewickelt hatten. Ekard und Floff wollten nicht immer nur bei Dunkelheit auf der Lichtung sein. Nein, sie wollten auch die Sonne auf ihrer Haut und den Wind in ihren Haaren spüren. Ihre Eltern hatten es ihnen verboten, die Höhle bei Tageslicht zu verlassen. Aber das war den Jungs heute egal. Floff drehte sich zu Ekard. »Erzähl mir die Geschichte vom Kampf mit dem Drachen, den dein Vater getötet hat.« »Wie oft soll ich sie dir noch erzählen?« meinte Ekard gelangweilt. »Du kennst sie so gut wie ich, Floff.« »Dann laufen wir zum Drachenberg, komm mit«, forderte Floff seinen Freund auf. Floff war 8 Jahre alt und Ekard war 9. In dem Alter waren sie schon so groß wie die Alten. Ekard war der Vernünftigere von den beiden. Er winkte ab. »Nein, das geht nicht. Wir können nicht bei Tageslicht den Wald verlassen und uns so dicht an das Menschendorf wagen. Das ist gefährlich.« »Oh ja, lass uns Gefahren bestehen«, rief Floff. Und ehe Ekard etwas sagen konnte, war Floff schon aufgesprungen und zum Waldrand gelaufen. Ekard rannte hinter ihm her. »Floff, pass auf, dass draußen keine Menschen sind. Du wirst unser Volk verraten, wenn sie dich sehen.« Die Gefahr. Sie standen am Waldrand und schauten über die Heide und den Wald. »Riechst du das auch, Floff?« wollte Ekard wissen. »Ja«, meinte Floff. »Und siehst du den Rauch, dort hinten, wo die Straße nach Trebel führt? Da steigt er auf.« Aus der Ferne hörten die Freunde lautes Knistern und das Krachen von umfallenden Bäumen. »Das muss ein riesiges Feuer sein. Bestimmt brennt der Wald.« »Das Feuer muss direkt am Drachenberg sein.« Plötzlich ging ein Rauschen durch die Luft, das von mächtigem Donnern unterbrochen wurde, und Blitze zuckten durch die Luft. Dicker Rauch stieg auf, brannte in den Augen der Freunde und machte ihnen das Atmen schwer. Flammenlicht erhellte die Dämmerung, die über der Heide lag. Die grellen Blitze blendeten sie so sehr, dass sie für mehrere Augenblicke nichts sehen konnten. Doch dann bemerkten sie etwas. Irgendein Wesen flog hin und her über dem Wald zwischen Trebel und Nemitz. Er spuckte Flammen auf die Bäume und setzte sie in Brand. Die dicken Rauchschwaden trieben langsam durch die Luft und Asche rieselte auf sie herab. »Hast du das gesehen?« rief Ekard seinem Freund zu. Floff staunte und war starr vor Schreck. »Was war das?« Verzweiflung war aus seiner Stimme zu hören. »Das war ein Drache«, antwortete Ekard unerschrocken. »Ich werde ihn beruhigen müssen.« »Warum ist er nur so wütend?« »Wenn er nicht auf mich hört, werde ich etwas unternehmen müssen.« Floff schaute ihn entsetzt an. Dann rief er, »Wir müssen zuerst die Menschen in Nemitz warnen. Das Feuer kommt direkt auf das Dorf zu.« Ekard zuckte zusammen. »Menschen sind schlimmer als Drachen. Wenn wir ins Dorf laufen, sind wir verraten. Floff, überleg doch mal.« »Ja, aber wenn wir die Dorfbewohner nicht aus den Häusern rufen, bemerken sie das Feuer nicht rechtzeitig und das Dorf wird mit allem, was dazugehört, niederbrennen. Sie sitzen bestimmt alle in ihren Küchen und essen Abendbrot oder bringen die Kinder zu Bett«, gab Floff zu bedenken. »Du hast recht«, Wenn der Drache über dem Dorf Feuer spuckt, sitzen die Menschen in der Falle, stellte Eckart fest. Unter Menschen. Die Jungs rannten los und trafen nach wenigen Minuten in Nemitz ein. Eckart lief zum Dorfplatz, wo die Glocke in einem Holzturm aufgehängt war. Er sprang hoch, hängte sich an das Glockenseil und ließ die Glocke läuten. Floff lief die Straße entlang und rief, »Feuer, Feuer, der Wald brennt, Nemitz ist in Gefahr!« Die Leute kamen zur Straße. Floff und Eckart erzählten, was sie gesehen hatten. Die Dorfbewohner wollten den Jungen nicht glauben, als sie vom Drachen hörten. Der Bürgermeister beugte sich zu Eckart herunter und brüllte, »So ein Quatsch! Es gibt schon lange keine Drachen mehr! Wahrscheinlich habt ihr mit dem Feuer gespielt und jetzt wollt ihr euch nur rausreden! Und wer seid ihr überhaupt? Ihr seid doch Unerertsche!« Mit seinen kräftigen Händen wollte er Eckart an den Armen packen. Eckart drehte sich blitzschnell weg, duckte sich und entkam den Pranken. Er warf sich zu Boden und rollte sich zwischen den Beinen des Angreifers durch. Dann lief der Junge los. Der dicke Bürgermeister schlappte hinter ihnen her. Er war schon nach wenigen Minuten außer Atem und schnaubte wie eine Luftmatratze, wenn du die Luft ablässt. Dann hob er seine Fäuste drohend in die Höhe und rief den beiden etwas hinterher. Sie waren schon zu weit voraus und konnten nicht verstehen, was er rief. Eckart und Floff. Sie liefen auf der Straße in Richtung Trebel, bogen hinter der Pferdewiese nach rechts ab und gingen hinter den Hofweiden in Richtung des Wacholderwaldes. Auf halbem Weg bogen sie nach links ab, dort, wo hinter dem kleinen Wald eine Allee zu der Stelle führt, wo heute die Schafställe stehen. Im Schutz der Bäume blieben sie stehen. Eckart und Floff überlegten. »Können wir den Drachen bezwingen?« fragte Floff und ging in die Hocke. Eckart kniete sich neben ihn. »Ich weiß noch nicht wie, aber ich bin dazu bestimmt.« Floff nickte. »Wir müssen versuchen, ihn aufzuhalten, wenigstens für ein paar Minuten, damit die Menschen mit ihrem Vieh fliehen können.« »Vielleicht können wir ihn unschädlich machen, bevor er noch mehr Bäume anzündet oder das Dorf erreicht«, meinte Eckart. »Wir schleichen voran und wenn er über uns ist, lenken wir seine Aufmerksamkeit auf uns. Wir werfen ihn mit Steinen ab, dann wird er landen und am Boden kann ich ihn bezwingen.« Doch als Floff und Eckart den Weg entlang schlichen und am Ende des Waldes angekommen waren, bemerkte sie der Drache. Er flog direkt auf sie zu und brüllte ein furchtbares Brüllen. Die Augen glühten und der Atem des Drachen stank nach Teer und faulem Wasser. Floff ging in Deckung. Doch Eckart trat hinaus auf die Wiese. Er griff mit beiden Händen eine Weidenstange, die der Schäfer hier liegen gelassen hatte, und klemmte sie fest unter den Arm. So stand er da, wie ein Ritter mit seiner Lanze. Der Drache flog eine Kurve, kam tief herunter und dann direkt auf ihn zu. »Oh nein, er landet nicht! In der Luft können wir nichts gegen ihn ausrichten«, dachte Eckart. Mutig stellte er sich aufrecht und wartete, bis das Biest direkt vor ihm war. Eckart machte blitzschnell einen Schritt zur Seite und stieß dem Drachen das vordere Ende der Stange mit aller Kraft in die Seite. Er rammte der Bestie die Stange so stark gegen die Rippen, dass ein Krachen zu hören war. Durch die Wucht des Aufpralls splitterte die Weidenstange sogar und das vordere Ende brach ab. Eckart spürte einen Stoß durch seinen Körper gehen und die Holzsplitter flogen ihm ins Gesicht. Er war nach hinten geschleudert und krachte mit dem Rücken auf den Boden. Für einen Moment bekam er keine Luft mehr, musste sich kurz erholen. Floff sprang wie ein Wolf aus der Deckung hervor, um seinen Freund vor einem erneuten Angriff zu schützen. Der Drache hatte nicht damit gerechnet, dass so ein kleiner Mann den Mut haben kann, ihr sich ihm entgegenzustellen. Schwer getroffen, brüllte er ein Jammern aus, stürzte ab und überschlug sich. Einige Meter weiter blieb er auf dem Bauch am Boden liegen. Das Maul war etwas geöffnet und bei jedem Atemzug stieg Rauch daraus hervor. Eckart rollte sich auf dem Bauch, griff in seine Hosentasche, holte den Stein heraus, den er immer bei sich getragen hatte, stand auf und lief zum Drachen. Fluff schaute auf. »Was machst du? Bist du verrückt geworden?« rief er. Ekard rannte so schnell er konnte. Aber bei dem Versuch, über einen kleinen Graben zu springen, der ihn noch vom Drachen trennte, stolperte er und stürzte ins Wasser. Als er sich wieder aufrichtete, waren seine Sachen klatschnass und seine Haut war von Matsch und Schlamm bedeckt. Er suchte nach dem Stein, doch der war direkt vor das Maul des Drachen gerollt. »Zum Glück ist er nicht im Schlamm versunken«, dachte Ekard. Fluff hatte Ekard beobachtet und rief, »Geh nicht vor sein Maul, bleib an seiner Seite, pass aber auf seinen Schwanz auf, damit könnte er um sich schlagen.« Vorsichtig, langsam, Schritt für Schritt näherte sich Ekard der Bestie. Als er sich vor dem Maul hinkniete, um den Stein aufzuheben, öffnete der Drache plötzlich seine Augen. Sie leuchteten wie die Glut eines Feuers. Die Bestie sog tief Luft ein, und im Maul erkannte der Junge schon ein kleines Feuer. Er wusste, was das bedeutete. Gleich würde der Drache seine heiße Flamme spucken und alles verbrennt, was ihr in die Quere kommt. In Ekard stieg furchtbare Angst auf. Am liebsten wäre er weggelaufen. Aber dann würde der Drache entkommen. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und hob den Stein auf. Jetzt musste er schnell handeln. Es gab nur einen Weg, den Drachen zu besiegen. »Ich muss Tatzel den Stein in den Rachen stopfen.« Zu spät. In dem Moment atmete die Bestie aus. Ein furchtbares Rauschen war zu hören, das lauter war als Fluffs Rufe. Und dann kam das Feuer aus dem tiefen Schlund des Drachen. Ekard stand mitten in den Flammen. Fluff schrie und dachte schon, dass er seinen Freund verloren hätte. Aber als die Flamme erlosch, stand Ekard noch immer da. Mit einem zum Wurf erhobenen Arm und den Stein in der Hand. Die Bestie hatte noch das Maul geöffnet und Ekard nutzte das aus. Er ging einen Schritt nach vorn und stopfte der fiesen Bestie den Stein in den Rachen. Danach sank der Junge zusammen, setzte sich auf den Po und drückte sich erschöpft mit den Füßen und den Händen nach hinten. So konnte er einen Abstand zum Drachen schaffen und beobachten, ob er sich noch rührte. Opa. Großvater schaute vom Buch auf und blickte Onno lange an. Dann fragte er, »Weißt du Bescheid über Drachen?« Onno schüttelte den Kopf. »Früher gab es viele Drachen. Die Ritter hatten Drachen auf ihren Wappenschilden und Städte wurden nach Drachen benannt. Märchen erzählen von ihnen und in Sagen kommen sie vor. Es gibt Heldengeschichten von Roland, Siegfried von Zanten in den Nibelungenerzählungen und Georg dem Drachentöter und vielen anderen, die Drachen besiegt haben sollen. Sogar in der Bibel steht etwas über Drachen geschrieben. Manche Leute meinen, dass Drachen riesig wären, aber das stimmt gar nicht. Lindwürmer waren die kleinsten. Sie sahen aus wie Schlangen mit großem Kopf. Manche konnten Feuer speien, wenn sie wütend waren. Andere hatten Giftzähne. Meist lebten sie in Erdlöchern und warteten, bis Beute an ihrer Höhle vorbeikam. Dann schlängelten sie sich hervor und schlugen zu. Sie waren bis etwa 2 Meter lang und hatten keine Beine und keine Flügel. Wiefer hießen die zweifüßigen Drachen. So einen hatten Ekard und Fluff bekämpft. Statt der vorderen Beine hatte ein Wiefer Flügel aus Haut. Wenn sie die Flügel einklappten, ragten ihre Ellenbogen nach unten. Je eine Kralle war ihnen aus den Ellenbogen gewachsen. Damit konnten sie am Boden kriechen und ihre Beute festhalten. Die meisten konnten auch Feuer spucken. Die meisten hatten auch Giftzähne. Im Gegensatz zu den vierbeinigen Drachen waren sie schlecht gelaunte Wesen, böse und angriffslustig. Sie hatten einen riesigen Hunger. Auf ihren Streifzügen machten sie Jagd auf Wild und Schafe, aber auch Rinder und Fohlen gehörten zu ihrer Beute. Wiefer wurden kaum größer als 3 bis 3,50 Meter. Im Wappen der Stadt Munster, die gar nicht so weit entfernt ist, befindet sich ein Wiefer unter einem Schwert. Die echten Drachen hatten 4 Beine und ein paar Flügel, also 6 Gliedmaßen. Sie wurden nicht größer als 4 Meter. Sie waren schlau, aber friedlich. Eigentlich mochten sie die Menschen. Viele von ihnen konnten sogar sprechen. Sie versuchten, sich Schätze in ihrer Höhle zu sammeln. Nach Gold waren sie ganz wild und überfielen Burgen und Schlösser, um das Gold zu stehlen. Wenn sie nicht in die Schatzkammer gelangen konnten, entführten sie manchmal ein Mädchen aus der Stadt, damit der König ihnen das Gold bringt, um das Mädchen freizukaufen. Meist kam ein Ritter, um den Drachen zu töten und das Mädchen zu befreien. Als Belohnung sollten die mutigen Ritter den Drachenschatz behalten dürfen. Aber auf den Schätzen lag ein Fluch. Wer einen Drachen besiegte und sich seinen Schatz nehmen wollte, würde selbst zum Drachen werden. Der berühmteste unter den Drachen war Arasas. »Opa, lies weiter«, sagte Onno ungeduldig. Ekard und Floff. »Ekard, bist du verletzt?« rief Floff voller Sorge. »Nein, meine Sachen und der Schlamm auf meiner Haut haben mich vor den Flammen geschützt.« Inzwischen war Floff zu seinem Freund gelaufen und dann umarmten sie sich voller Freude. Als sie zu dem Drachen sahen, bemerkten sie, dass er zu sich kam. Sie rechneten mit einem Angriff. Der Drache hustete und würgte und versuchte, den Stein aus dem Hals zu bekommen. Er schüttelte sich und riss dabei sein Maul weiter auf, aber er konnte ihn nicht loswerden. Dann stützte er sich röchelnd hoch, breitete die Flügel aus und versuchte, sich mit schwachen Flügelschlägen in die Luft zu erheben. »Tatzel versucht zu fliehen«, erkannte Ekard. Der Drache benutzte seine Beine, um sich auf der Erde nach vorn zu drücken. So kroch er vorwärts. Der magische Stein hielt ihn am Boden. Sein Schwanz schleifte über die verbrannte Erde und sein Kopf sank immer wieder auf den Boden. Sein Maul schlug dabei auf die Erde und manchmal blieb es an einem Erdhügel hängen, so dass sich der Drache fast überschlug. Im Boden entstand eine tiefe Schleifspur, die du heute noch sehen kannst. Er war noch in Sichtweite, als Ekard seinem Freund zurief: »Ich folge dem Drachen! Ich bringe es jetzt und gleich zu Ende! Lauf du nach Hause und hol unser Volk zusammen! Ihr müsst den Menschen bei der Bekämpfung des Feuers helfen! Allein schaffen sie es nicht, die Flammen zu löschen und Nemitz zu retten!« Floff trennte sich nicht gern von seinem Freund. Eigentlich wollte er ihn im Kampf gegen den Drachen nicht allein lassen. »Mach dir keine Sorgen«, sagte Ekard. »Der Drache ist schon schwach und wird müde. Mein magischer Stein wird ihn gleich für immer in einen ewigen Schlaf bringen.« Wer sollte den Menschen Hilfe bringen, wenn Floff bei seinem Freund bleiben würde? Er nickte Ekard kurz zu und rannte los. Aber Floff lief nicht nach Hause. »Ich rufe die Hilfe auf meine Art«, dachte er. Ekard bemerkte, dass der Drache immer mehr von seiner Kraft verlor und schließlich liegen blieb. Er wollte ihm folgen, merkte jetzt aber, dass auch er müde wurde. Er war plötzlich erschöpft und seine Arme und Beine fühlten sich schwer an. Ekard fragte sich, was mit ihm geschehen war. So etwas hatte er noch nie gespürt. Lag es vielleicht daran, dass er den magischen Stein nicht mehr selbst trug? Er schaute an sich herab. Als er seine Hände anschaute, erkannte er, dass er am Rücken der rechten Hand einen Riss hatte. Aus der Wunde tropfte ein wenig Blut. Die Haut am Rand des Risses war grau-schwarz verfärbt. Er wusste es sofort. Das war kein Dreck. Er musste sich die Haut an einem Drachenzahn aufgerissen haben, als Herr Tatzel den Stein in den Rachen geschoben hatte. Bestimmt hatte er Drachengift in die Wunde bekommen. Sein Vater, der ein Nekar-Drehgeiß war, hatte ihn davor gewarnt. Ekards Ausbildung war noch nicht beendet, als sein Vater ihm den magischen Stein übergeben hat. Der Stein wird den Drachen auf ewig an dich binden, dann wirst du ein Rethü sein. Aber hüte dich vor seinem scharfen Giftzähnen. Wenn er dich damit erwischt, dann fällst du in den ewigen Schlaf. Nur die Blätter des Gundermann können dich retten. Ekard seufzte. Ach, hätte er seinen Freund Floff nicht weggeschickt. Wer konnte ihm jetzt noch helfen? Seine Augenlider wurden ihm schwer. Er konnte die Augen nicht länger offen halten. Und dann schlief er ein. Floff. Floff hatte das Dorf Nemitz erreicht, als hinter ihm das giftig grüne Licht seinen Weg erhellte. Er hielt kurz an, drehte sich um und schaute über die Heide. Hatte Ekard den Wiefer bezwungen? Er wusste nicht, was das Licht bedeutete. Gerade wollte Floff seinen Weg fortsetzen, als ein noch helleres Licht über der Heide aufstieg. Zuerst war es schmal und reichte fast bis zu den Sternen, breitete sich dann aus und sah aus wie ein riesiger Schirm. Der Rand des blauen Lichts reichte um ihn herum und Floff fühlte sich plötzlich mit seinem Freund eng verbunden. Ist das Licht nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Werde ich Ekard wiedersehen? Dachte er. Dann sah es so aus, als würde sich der Lichtschirm am Himmel zusammenziehen, ehe er wie ein Pfeil nach unten sauste. Der Waldbrand wütete immer noch und wurde vom Wind direkt auf das Dorf zugetrieben. Floff erkannte die Flammenfront, die nun direkt zwischen ihm und seinem Freund war. Er atmete tief durch. Traurig drehte er sich um und lief weiter zum Dorf. Er musste zuerst seine Aufgabe erfüllen, bevor er Ekard suchen könnte. Die Nemitzer Dorfbewohner hatten sich in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe zog mit den Kindern und dem Vieh, Kühe, Ziegen und Schweine in Richtung Großbrese. Die alten und die kleinen Kinder fuhren auf Kutschen mit. Die zweite Gruppe hatte Schaufeln und Eimer dabei. Die Männer, Frauen und älteren Kinder zogen dem Feuer entgegen. Floff sah sich die Menschen an. Einige hatten Angst. Die meisten schauten entschlossen zum Kampf nach vorn und gingen mit langen Schritten und erhobenem Kopf zur Heide. Die Eimerträger bildeten eine lange Reihe. Einer blieb am Brunnen stehen, füllte seinen Eimer und tauschte ihn dann gegen den leeren Eimer seines Vordermanns. Der tat es genauso mit seinem Vordermann und so weiter. Der volle Eimer wurde dabei nach vorn durchgereicht. Weitere Eimer folgten. Mit dem Wasser machten die Menschen die Strohdächer der Häuser nass, damit sie von den umherfliegenden Blutstücken nicht angezündet werden. Floff nickte den Eimerträgern zu, als er an ihnen vorbeikam. Als er die Schaufelträger sah, schüttelte er den Kopf. »Es sind zu wenig Leute. So werden sie die Flammen nicht bekämpfen können. Sie werden über sie hinwegfegen und bald das Dorf erreichen«, dachte er. »Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss meinen Wolf zu den Unerärtschen schicken. Er muss sie holen, damit sie helfen, die Menschen und ihr Dorf vor den Flammen zu retten.« Floff spannte die Muskeln im ganzen Körper an, legte die rechte Hand auf das Zeichen, das er auf der Haut oberhalb seines Herzens trug, und schaute in den Abendhimmel. Dann sprach er die geheimen Sätze, die schon sein Vater kannte und auch sein Großvater, dessen Vater und so weiter. Es dauerte nicht lange, dann hörte er das Wolfsgeheul in der Ferne. Er schickte seinen Wolf Beo. Die Unerärtschen. Die Unerärtschen hatten ihre Höhlen im Wald östlich von Nemitz. Wenn du die Dorfstraße in Nemitz entlang gehst, vor dem Dorfplatz nach links in den Sandweg einbiegst und hinter dem letzten Haus der Menschen nach rechts gehst und dem Waldweg lange folgst, erreichst du das Dorf der Unerirdschen. Zuerst kommst du an einer Wiese vorbei, die links zwischen zwei Wäldern liegt. Auf der rechten Seite beginnt dort die Heide. Dort, wo ein Stück weiter des Weges auf der rechten Seite ein kleiner Wald steht, gehst du nach links. Dort kannst du die Eingänge zu den Höhlen der Unerirdschen finden. In ihren Höhlen sind sie vor Feuer sicher. Die Flammen gelangen nicht in die Tiefe. Wenn das Volk die Höhlen verlassen will, kann es auch einen der Notausgänge nehmen, die oft viele Kilometer entfernt sein können. So kann das Volk des Waldes durch die geheimen Tunnel entkommen, ohne dass die Angreifer etwas merken oder unter dem Flammenmeer hindurchwandern und nach außen gelangen, um gegen Feinde oder Flammen zu kämpfen. Das Volk war noch in den Höhlen. Es war noch zu früh für sie, um nach oben zu kommen. Vom Feuer hatten sie noch nichts bemerkt. Unten war es angenehm kühl, Luft war frisch und sie hatten genug zu essen und zu trinken, um mehrere Wochen unten bleiben zu können. Das waren keine engen Gänge, durch die man kriechen musste, und keine kleinen Räume, in denen man sich nicht bewegen konnte. Nein, die Gänge waren breit wie Straßen, und die Wohnungen hatten jede eine Halle und mehrere Zimmer. Der unterirdische Dorfplatz war bestimmt so groß wie der Marktplatz in deiner Stadt. Überall hingen Laternen. Mit Spiegeln lenkten die Unerirdschen das Licht in alle Winkel ihres unterirdischen Reichs. Floss Vater Arthur erkannte sofort, was der schwarze Wolf von ihm wollte, als er leise bellend um ihn herumschlich. Aha, Floff hat dich geschickt. Er ruft das Volk unter der Erde zu sich. Der schwarze Wolf bellte und fiebte, duckte sich, richtete sich auf, wedelte mit dem Schwanz und schlängelte sich um Floffs Vater. Jeder, der das beobachten konnte, wusste gleich, dass der Wolf dem Mann eine Nachricht überbrachte. Nur niemand außer Floff und seinem Vater konnte den Wolf verstehen. Arthur lief sofort zum Ältesten des Volkes und erklärte, was geschehen war. Der Älteste ließ die Glocken läuten. Sie waren das Zeichen für einen Feuereinsatz. Die Älteren und die schon fast erwachsenen Kinder ab 8 Jahren liefen die Fluchttunnel entlang zum Notausgang. Sie hatten Feuerklatschen und Rauchhauben dabei. Der schwarze Beowulf und Arthur führten die Gruppe an. Floff blickte in die Ferne, aber er konnte die Leute seines Volkes noch nicht sehen. Hoffentlich kommen sie noch rechtzeitig. Hoffentlich können sie gemeinsam mit den Menschen das Feuer besiegen, dachte Floff. Als er sich umdrehte, stand plötzlich der Bürgermeister vor ihm. Floff hatte ihn gar nicht gehört und bekam einen Riesenschreck. Er hätte ja alles erklären können, aber er brachte keinen Ton heraus. Der Bürgermeister griff ihn mit seinen großen Händen am Hemdkragen und riss ihn hoch. Floff strampelte mit den Beinen und versuchte, die Arme des Mannes mit seinen Händen auseinanderzudrücken. Er hatte keine Chance. Das Hemd zog sich an seinem Hals eng zusammen. Ihm wurde schwindelig. Der Bürgermeister schrie ihn an. Bei jedem Wort flog Spucke aus seinem Mund und in Floffs Gesicht. Floff ekelte sich. Doch er konnte seinen Kopf nicht wegdrehen. Das war jetzt aber nicht sein Problem. Er konnte auf die Vorwürfe des Mannes gar nichts antworten. Die Luft wurde ihm am Hals abgedrückt. Der Mann dachte doch tatsächlich, dass Floff das Feuer gelegt hätte. »Du Unerirdscher!« schrie er immer noch. »Dein Volk bringt uns nur Böses und Zerstörung!« Floff wollte protestieren, aber er brachte keinen Ton heraus. Hilflos zappelte er mit den Füßen in der Luft. »Wenn jetzt sein Wolf käme, dann...« Nein, das dürfte nicht passieren. Wenn der Wolf fühlt, dass er in Not ist, dann würde er kommen und ihn befreien. Er würde den Bürgermeister zu Boden reißen. Wahrscheinlich würde der Mensch dabei verletzt werden. Stell dir vor, was dann passieren würde, dachte er sich. Der Bürgermeister würde noch wütender werden. Der Hass der Menschen gegen das kleine Volk würde nur größer werden. Floff zwang sich, nicht an Beo zu denken. Er war mit ihm eng verbunden. Wenn Floff es wollte, konnte er durch Beos Augen sehen. Beo spürte Flochs Gedanken, auch wenn er gerade weit weg war. Doch auch der Wunsch, nicht an seinen schwarzen Wolf zu denken, war ein Gedanke an Beo. Sicher war er jetzt schon unterwegs zu ihm, um ihn zu befreien. Floff musste sich aus dem Griff des Bürgermeisters befreien, bevor Beo eintrifft. Gegen den kräftigen Mann konnte Floff nichts ausrichten. Er konnte nicht sprechen, nichts erklären. Also musste es einen anderen Weg geben. Er hörte auf zu zappeln, um mit den Händen an den Armen des Bürgermeisters herumzureißen. Er schaute den Mann ruhig an. Der Bürgermeister sah ihm in die Augen. Dann hörte er auf zu schreien und sein Blick wurde freundlicher. Er setzte Floff vorsichtig auf den Boden, hielt ihn aber immer noch am Arm fest. »Warum bist du zurückgekommen?« fragte er schließlich. »Du hättest einfach verschwinden, dich in Sicherheit bringen können.« Floff hustete und atmete schwer. Dabei rieb er seinen Hals. Ehe er antworten konnte, bekam er einen Hustenanfall. Plötzlich hörten sie von hinten Stimmen. Aus dem Auenlandwald kamen die Unerärtschen in das Dorf, angeführt von Beo und Floffs Vater Arthur. Als der Bürgermeister sie erkannte, stolperte er rückwärts und fiel auf den Po. Er rieb sich mit beiden Händen durch das Gesicht und mochte seinen Augen kaum trauen. Noch nie hatte ein Mensch so viele Unerärtsche zusammengesehen. Früher, vor vielen, vielen Jahren, vielleicht in der Zeit, als der Urgroßvater des Bürgermeisters noch ein Kind war, lebten die Nemitzer mit den Unerärtschen Seite an Seite. Sie waren nicht direkt befreundet, aber sie achteten sich gegenseitig. Damals nannten die Nemitzer das Volk liebevoll Kinder des Waldes. Sie wussten, wo sie leben, kannten aber nur die Eingänge zu den Höhlen. Unerärtsche kamen manchmal einzeln, vielleicht mal zu zweit ins Dorf. Meistens sollen sie nachts nach Nemitz gekommen sein. Die Alten haben erzählt, dass die Unerärtschen den Dorfbewohnern geholfen haben, die dringend Hilfe brauchten. Zuerst halfen sie, auf den Höfen kranke Tiere zu heilen. Dann unterstützten sie auch die Handwerker. Manchmal brachten sie die Arbeiten des Schusters, des Schneiders oder des Müllers zu Ende. Dabei waren sie nicht ungeschickt, sondern arbeiteten auch sehr kunstvoll. Die Menschen stellten den Unerärtschen Wurst und Käse auf die Milchbank. Der Imker überließ ihnen Honig und Wachs und der Schäfer hatte wärmende Felle für sie. Die Unerärtschen hielten sich jetzt schon seit 100 Jahren von den Menschen fern. Damals waren die Höhlen der Unerärtschen unter den Kellerbergen. Die Nemitzer nannten die Berge Kellerberge, weil dort das kleine Volk unter der Erde lebte. Dann kam es wohl zu einem Streit. Aber das ist eine lange Geschichte, die von jedem anders erzählt wird. Heute war es an der Zeit, den Menschen zur Seite zu stehen. Sie brauchten jetzt die Hilfe der Unerärtschen. Der Bürgermeister sprang auf und rannte auf Arthur, Beo und die anderen zu. Dabei breitete er seine Arme aus, als wollte er alle aufhalten, um das Dorf vor den Unerärtschen zu beschützen. Beo zog seine Lefzen hoch, zeigte seine Zähne und knurrte gefährlich. Arthur konnte ihn gerade noch zurückhalten, sonst hätte er sich auf den Bürgermeister gestürzt. Der stotterte freudig. »Unerärtsche, Kinder des Waldes, ich wusste ja nicht, konnte nicht ahnen. Wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich den Burschen hier natürlich nie. Also, Sie wissen schon.« Arthur hob die Hand. »Wir haben eine große Aufgabe zu erfüllen. Wir sind hier, um Seite an Seite mit den Menschen gegen die Gefahr zu kämpfen, so wie es unsere Vorväter getan haben.« Der Bürgermeister verstand endlich, warum alle gekommen waren. Er führte sie über Meyers Hof zur Heide, dort, wo die Flammenfront schon nahe an das Dorf gekommen war. Einige Menschen schlugen mit Schaufeln Flammen tot, andere waren dabei, mit Pflügen, die von Pferden gezogen wurden, den Boden aufzureißen, damit sich dort das Feuer nicht weiterfressen sollte. Der breite Schutzstreifen begann an der Straße nach Trebel und sicherte schon die halbe Front. Plötzlich kam Wind auf. Er blies von Nordwest und trieb die gefährliche Feuerwalze dort auf Nemitz zu, wo die Menschen noch keinen Schutzstreifen gepflügt hatten.
Die Unerärtschen liefen direkt dorthin. Der Rauch und die Hitze waren unerträglich, aber sie kämpften gegen den Feuersturm. Durch die Wärme über dem Feuer wirbelte die Luft in Säulen nach oben und riss Glut vom Boden hoch und wirbelte sie höher als die höchsten Bäume im Wald. Hinter den Helfern fiel die Glut herab. Die Unerärtschten setzten ihre Schutzhauben auf. Sie halfen gegen Hitze, den Rauch und vor allem schützten sie ihre Haut vor der herabfallenden Glut. So gelang es ihnen, das Feuer mit den Feuerpatschen auf dem Vormarsch zu stoppen. Einige Unerärtsche hatten sich in die Reihe der Eimerträger gestellt und waren auf die Bauernhäuser geklettert und gossen das Wasser auf die Strohdächer. So konnte die herabfallende Glut das Stroh nicht entzünden. Arthur und der Bürgermeister gingen durch die Reihen und schauten nach, ob alle da waren oder ob jemand verletzt worden war. »Wo ist Eckart?« rief Arthur schließlich. Fluff, der gerade damit beschäftigt war, sich den Ruß aus dem Gesicht zu wischen, sprang zu ihm. »Vater, Eckart ist beim Drachen geblieben!« Er erzählte die Geschichte von dem Ausbruch des Feuers, dem Wiefer Tatzel und dem Kampf. »Vater, ich habe am Himmel zwei Lichter gesehen. Zuerst ging ein grünes Licht auf und erlosch. Dann habe ich ein blaues Licht gesehen, das erst zu einem Schirm wurde und sich dann zusammengezogen hat, bevor es in einem dicken Strahl abwärts zum Boden gekracht ist.«
Opa. Onnos Opa schaute vom Buch auf, nahm die Brille ab und rieb seine Augen. Es war schon fast dunkel geworden in Großvaters Wohnzimmer. Onno schaltete die Leselampe ein und sah ihn erwartungsvoll an. »Nemitz ist vor vielen Jahren fast vollständig niedergebrannt. Nur ein Bauernhof soll stehen geblieben sein.« »Wann war das Feuer eigentlich?« fragte Opa. Er wandte sich wieder dem Buch zu und las weiter. »Wo ist Eckart?«
»Nun, das hört sich nicht gut an«, sagte Arthur besorgt. »Du musst Eckart suchen. Anna wird dich begleiten.«
»Papa, nicht Anna. Ich kann Eckart auch alleine finden. Ein Mädchen kann ich dabei wirklich nicht brauchen.«
Arthur richtete sich auf und schaute ernst auf seinen Sohn.
»Doch«, sagte er knapp.
Fluff wusste, Widerspruch hatte keinen Sinn mehr. Sein Vater meinte es ernst. Da gab es nichts zu diskutieren. Außerdem wollte er jetzt wirklich los. Anna stand schon neben seinem Vater und schaute Fluff entschlossen an. Sie nickte Fluff zu und dann rannten beide zugleich los. Sie liefen dorthin, wo er Eckart mit dem Drachen zurückgelassen hatte.
»Wo wollen wir Eckart suchen?« fragte Anna.
Fluff zeigte die Straße entlang. »Wir gehen zuerst dorthin, wo Eckart und ich noch zusammen waren. Dort beginnt unsere Suche.« Unterwegs erzählte Fluff seiner Begleiterin, was Eckart und er mit dem Drachen erlebt hatten, und Anna hörte mit großen Augen staunend zu. Als sie am Graben ankamen, sahen sie sofort die Schleifspur. Am Ende lag der leblose Drache Tatzel. Sie näherten sich ihm langsam und vorsichtig, weil er sie vielleicht angreifen könnte. Das war ein trauriges Bild, wie Tatzel da lag, aber sie ahnten, dass der Drache nun nicht mehr gefährlich war. Anna betrachtete das Tier genauer. Aus seinem leicht offenstehenden Maul schimmerte ein grünes Licht. Auch Fluff bemerkte es, bevor es im Schlund versank. »Ich glaube, jetzt ist die Bestie tot«, flüsterte er ehrfürchtig. Er drehte sich um und begann die Umgebung nach Spuren von Eckart abzusuchen. Doch dort war nichts. Keine Spur von ihm. Verdammt! Fluff rief seinen Namen. Vergeblich.
Anna betrachtete immer noch den Drachen und war dabei sehr nachdenklich.
»Der Hals hat eine dicke Beule«, stellte Anna fest.
»Sicher steckt immer noch der Stein in seinem Rachen«, erklärte Fluff. Verzweifelt sah er sich um. Dann fand Fluff seinen Freund genau an der Stelle, an der er Eckart zurückgelassen hatte.
»Anna, hierher! Hier liegt er!«
Anna hatte Eckart zuerst gar nicht erkannt, weil er mit Schlamm verschmiert war. Sie sprang sofort zu ihm und kniete sich neben ihn. Sie sah sofort seine Verletzung an der rechten Hand
und sie erkannte an der Verfärbung der Wundränder, dass der Junge Gift in die Wunde bekommen hatte. Ekard sah furchtbar aus. Floff kniete neben ihm, sprach ihn an, rüttelte ihn. Noch nie hatte er sich solche Sorgen um seinen Freund gemacht. Noch nie hatte er so etwas erleben müssen. Noch nie hatte er sich so hilflos gefühlt. »Was sollen wir tun?« flüsterte er. »Es sieht aus, als würde er schlafen, aber ich kann ihn nicht wecken.« Anna antwortete nicht. Sie griff nach seinem Arm, drückte ihren Zeigefinger auf die Innenseite des Handgelenks und schwieg. »Anna, verdammt!« stammelte Floff. »Was machst du? Wir sind hier nicht zum Händchen halten.« Sie blickte ihn an. Dann schüttelte sie den Kopf. Ihr sorgenvoller Blick sagte mehr als 100 Worte. »Was ist los?« wollte Floff wissen. »Er hat einen sehr langsamen und schwachen Puls«, antwortete Anna. Fragend schaute er sie an. »Ich prüfe jetzt seine Atmung«, meinte Anna und hielt ihr Gesicht dicht über Ekards Mund und Nase. »Fehlt nur, dass du ihn jetzt auch noch abknutscht«, spottete er. »Ich spüre nichts«, sagte sie unbeirrt. »Ich muss versuchen, seine Atmung am Übergang zwischen Brustkorb und Bauch zu tasten.« Sie riss sein Hemd auf. Floff beobachtete sie genau. Als Anna Ekards Hemd zur Seite geschoben hatte, zog sie die Hände zurück. »Ekard trägt das Zeichen!« »Ja«, erwiderte Floff, »ist das ein Problem?« Er kannte Ekards Zeichen und Ekards Bestimmung. Und Ekard kannte Floffs Zeichen und Floffs Bestimmung. Sie hatten sich schon oft mit nacktem Oberkörper gesehen, beim Toben und beim Schwimmen zum Beispiel. »Nein«, sagte Anna, »ich wusste ja nicht.« »Mach schon«, schrie Floff, der sich immer mehr Sorgen um seinen Freund machte. Sie schien ja zu wissen, was zu tun war, aber nach seinem Geschmack dauerte das alles viel zu lange. Anna beugte sich wieder vor, legte ihre Handflächen auf Ekards Bauch und Brustkorb. Nach einem Moment nickte sie zufrieden. Floff atmete erleichtert aus. Anna erklärte ihm, dass Ekard gleichmäßig und tief atmete. Die gute Nachricht ist, er schläft tatsächlich. Die schlechte Nachricht ist, wir können ihn nicht wecken. Ich brauche einige Sachen, um ihm helfen zu können, erklärte sie. Wie bitte? Was für Sachen? Floff war ratlos und neugierig zugleich. Gundermann, kennst du Gundermann? Fragte sie ihn stattdessen. Eine Pflanze, die am Rand der feuchten Wiesen wächst. Klar, ich hole etwas davon. Bring eine ganze Rebe mit, aber mit Blüten, wenn es geht, rief sie ihm nach. Denn Floff hatte sich bereits aufgemacht. Zu den Hofkoppeln von Nemitz mit den saftigen Wiesen. Er dachte über Anna nach und nun wurde ihm klar, warum sein Vater darauf bestanden hatte, dass Anna mit auf die Suche nach Ekard geht. Sie ist eine Heilerin. Anna war so alt wie er und Ekard. Die alte Heilerin der Unerirdischen hatte sie in der Kunst des Heilens unterrichtet. Floff fand immer, dass die Alte aussah wie eine Hexe. Bestimmt war sie eine Hexe. Die war immer so unheimlich, dachte er. Wenn aber Ekard nur durch Hexerei gerettet werden könnte, dann wäre er froh, wenn Anna eine wäre. Anna. Anna blickte bei Ekard. Sie zupfte sein Hemd wieder ordentlich zurück. Dann ließ sie ihre Hand über seine Stirn streifen. Fieber hatte er nicht. »Er ist wohl jetzt ein Rehgeiß«, dachte sie. »Der Drache ist besiegt. Aber was würde nun mit Ekard werden?« Beim Blick in sein Gesicht bemerkte sie ein blaues Licht, das aus ihm leuchtete. Ein Licht, wie sie es in Tatzel versinken sah. Moment, das Licht war in Ekard, aber er lebte. Was hatte das zu bedeuten, wenn das grüne Licht in den Drachen geflossen war? Sie schaute zum Drachen. Dort lag er, Tatzel, der schlecht gelaunte, bösartige Wiefer. Was würde sie tun, wenn er aufstehen würde? So mutig wie Ekard war sie nicht. Sie war keine Kämpferin, sie war eine Heilerin. Deswegen hatte Arthur sie mit Floff auf die Suche geschickt. Floff hatte keine Ahnung, wer sie war.
Anna sorgte sich mehr um Ekard. Noch nie hatte sie eine solche Heilung vorgenommen. Die alte Hexe hatte ihr einmal erzählt, wie sie es machen könnte. Sie wusste nicht, wie viel Zeit ihr bleiben würde, bis Fluff zurückkehren würde. Anna fasste sich mit der rechten Hand auf die linke Schulter. Ihren Kopf legte sie in den Nacken. Ihr langes, schwarzes Haar rutschte über ihre Schulter und hing am Rücken herab. Das Mondlicht spiegelte sich sanft darin. Dann sprach sie leise die Worte, die nur die Heilerin der Unerirdischen kennt. Niemand darf die Worte hören. Deswegen hatte sie Fluff, eine Pflanze genannt, die nur weint, entfernt wächst, und ihn weggeschickt. So wäre er eine Weile unterwegs und sie konnte ihre eigene Kraft ganz Ekard widmen. Sie sprach die geheimen Worte, so wie sie es von der Alten gelernt hatte. Mir bleibt keine andere Möglichkeit, dachte sie. Ekard ist schon sehr schwach und ich muss handeln. Er wird sonst in den ewigen Schlaf fallen. Sie hatte den Spruch schon mehrere Male gesagt und wollte gerade aufgeben. Doch es tat sich etwas. Über Ekard erschien ein blaues Licht. Es sah aus wie eine kleine Perle und war aus seinem halb geöffneten Mund aufgestiegen. Als die Perle eine Handbreit über ihm war, explodierte sie geräuschlos und feine Funken verteilten sich über sein Gesicht. Plötzlich spannten sich Ekards Muskeln. Er streckte sich und holte tief Atem, sog gierig Luft ein und öffnete seine Augen. »Anna?« fragte er. Dann setzte er sich auf. Er schaute sich suchend um und als sein Blick an Anna vorbeiglitt, sah er den Drachen. »Anna, wir haben ein Problem«, sagte er und zeigte auf den Drachen. Anna drehte sich um und begriff sofort, was geschehen war. Ihr Spruch hatte nicht nur Ekard wieder zum Leben erweckt. Der Drache hatte sich aufgerappelt und begann zu husten, bis es ihm gelang, den Drachenstein aus dem Rachen hochzuwürgen und auszuspucken. Ekard stand auf und rechnete mit einem Angriff. Der Drache schaute ihn nur an. Dann drehte er sich um und flog mit wenigen Flügelschlägen auf und davon. Anna und Ekard schauten ihm erstaunend nach. So bemerkten sie gar nicht, dass Fluff zurückgekehrt war. »Was habt ihr getan?« schrie er. Anna hob die Hände. »Ich muss euch etwas erklären«, sagte sie. »Ich musste Magie anwenden, sonst wäre Ekard in den ewigen Schlaf gefallen. Ein Teil der Magie muss dabei auf Tatzel übergesprungen sein.« »Er hat den Stein herausgewürgt«, fügte Ekard hinzu. »Jetzt ist er wieder frei.« Fluff winkte ab. »So wie es aussieht, hat er erst einmal genug und zieht sich zurück. Ekard, du hast ihn besiegt.« Anna flüsterte. »Du bist Ekard, Rethü und Rehgeiß der Nekard.« »Und du, Anna«, sagte Ekard feierlich, »du bist eine Heilerin.« Fluff klatschte in die Hände. Zauberblitz. Beos Nachricht. Anna, Ekard und Fluff standen im Dreieck voreinander und legten ihre Hände übereinander. Sie schauten sich ernst an. »Gemeinsam sind wir stark«, sagte Fluff. »Wir sind füreinander da«, sagte Ekard. Anna ergänzte: »Freunde für immer.« Noch eine Weile blieben sie bewegungslos stehen und dachten wohl darüber nach, was gerade geschehen war. Fluff regte sich als erster. »Wir haben es noch nicht geschafft. Irgendetwas beunruhigt Beo. Er läuft zum Auenland. Was ist da los?« Ekard drehte sich um und schaute in die Richtung, in der das Auenland lag. »Hat es mit Tatzel zu tun? Ich spüre eine Unruhe in mir, die mit dem Drachen zu tun haben muss. Was hat ihn so aufgeregt, dass er den Wald verbrannt hat?« Anna schaute ihn verwundert an und fragte: Hast du jetzt auch noch Mitleid mit ihm? Er hätte dich beinahe umgebracht. Ekat schüttelte den Kopf. Tatz ließ sich bisher gut hüten. Über 100 Jahre hat er friedlich geschlafen. Wenn er hungrig ist und Beute sucht, jagt er leise, schlägt seine Beute und bringt sie in seine Höhle. Das heute war anders. Er war aufgebracht und rasend vor Wut. Dafür muss es einen Grund geben. Anna schaute Ekat und Floff an. »Dann ist es noch nicht zu Ende?« fragte sie. Die Jungs nickten zustimmend mit dem Kopf. »Mein Beowulf ruft mich. Ich muss ihm jetzt folgen«, stellte Floff fest und ging los. Ekat folgte ihm. Anna verstand gar nichts. »Was soll das heißen, dein Wolf ruft dich? Ich habe nichts gehört.« Sie rannte den Jungs hinterher und holte sie langsam wieder ein. »Hallo? Kann mir das mal einer erklären?« Floff entgegnete, »das ist eine lange Geschichte, jetzt nicht.« Sie gingen vor dem Dorf entlang und kamen an abgebrannten Bäumen vorbei. So nah war das Feuer dem Dorf Nemitz gekommen. Anna verschlug es die Sprache. Nur noch wenige Meter, dann hätten die Hofwiesen gebrannt. Die Unerärtschen hatten zuletzt direkt vor dem Feuer gegen die Flammen gekämpft. Die Menschen sind ins Dorf gegangen, um dort zu retten, was noch zu retten war. Die Unerärtschen waren mit ihren Feuerhauben und den Feuerpatschen einfach besser ausgerüstet, um die Flammen zu besiegen. Einige Menschen schafften mit einer Eimerkette immer noch Löschwasser herbei. Die Unerärtschen ließen sich mit Wasser übergießen, um sich von der Hitze des Feuers abzukühlen und die Asche vom Körper zu spülen. Opa. Onno blickte seinen Großvater an, weil der aufgehört hatte zu lesen. Opa schaute Onno nachdenklich an. Es geht die Sage um, dass die Dorfbewohner wenige Tage später für jeden Unerärtschen einen Wacholder gepflanzt haben, der geholfen hat, Nemitz zu retten. Den Wacholderpark kennst du bestimmt. Onno nickte nur, sah Opa bittend an und zeigte auf die Buchseiten. Also lasen sie weiter. Auenland. Als die drei den Brandbekämpfern näher kamen, wurden sie winkend empfangen. Aufgeregt berichteten Menschen und Leute ihres Volkes, dass der Drache über sie hinweggeflogen ist. Der Bürgermeister zeigte zum Auenland und meinte, dass der große schwarze Hund der Unerärtschen auch dorthin gelaufen wäre. Floff und Ekat schauten sich wortlos an. Anna wusste sofort, was in den Zweien vorging. »Okay, ich komme auch mit«, sagte sie bestimmt. Und schon liefen sie los. Menschen und Unerärtsche riefen etwas hinter ihnen her, aber sie waren schon zu weit weg, um sie noch zu verstehen. Es klang so, als würden sie die Kinder zurückrufen wollen. Floffs Vater, der in der Gruppe stand, rieb sich verzweifelt durch sein Gesicht und rief dann besorgt, »Passt auf euch auf! Hört ihr?« Sie hörten ihn nicht. Nein, sie würden sich auch durch nichts aufhalten lassen. »Floff, wo genau ist Beo? Was sieht er?« rief Ekat. Da blieb Anna stehen und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. »Was soll das? Woher soll Floff wissen, was Beo sieht?« Die Jungen reagierten nicht darauf und liefen unbeirrt weiter. Anna schnaubte wütend und lief hinterher. Dann blieb Floff plötzlich stehen. Anna war schon ganz außer Atem. Sie hatte nach unten geschaut und sich nur noch darauf konzentriert, in dem unebenen Gelände nicht zu stürzen, um mit den Jungen mitzuhalten. Dass Floff gestoppt hatte, hatte sie nicht bemerkt und knallte gegen seinen Rücken. Floff krümmte sich und hielt seine Hände vor seine Augen. »Floff, das tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst«, sagte sie. Floff winkte ab. »Es ist Beo. Ein Blitz hat ihn geblendet, gerade als ich mit seinen Augen gesehen habe.« »Jetzt verstehe ich. Das ist also Floffs Bestimmung«, bemerkte Anna. Ekat wunderte sich. »Woher kommen die Blitze?« »Floff, als wir Tatzel zum ersten Mal gesehen haben, war da auch Blitz und Donner. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Drachen können keine Blitze aussenden.« Fluff erholte sich langsam von den Schmerzen in den Augen. Anna und Fluff schüttelten ihre Köpfe und machten deutlich, dass sie sich diese Erscheinung auch nicht erklären konnten. Anna munterte die beiden anderen auf. »Kommt, wir müssen weiter. Wir werden sehen, was dort vor sich geht.« Und schon setzten sie ihren Weg fort. »Beo ist bei der Baummutter«, schnaubte Fluff. »Er ist in Gefahr. Über ihm schwebt etwas.« »Tatzel, verdammt, hoffentlich kommen wir nicht zu spät«, rief Anna. Die drei waren von Nemitz in Richtung Großbrese gelaufen und sind dann direkt hinter dem letzten Haus nach links in den Waldweg gerannt. Diesem Weg sind sie gefolgt und sind wieder nach links abgebogen, und zwar in den Weg, der den Wald von einer freien Fläche trennt, auf der Heide und wenig Bäume wachsen. Jetzt mussten sie nur noch ein paar Kurven hinter sich lassen, kamen zwischen zwei Wäldern hindurch und dann würden sie den besonderen Baum, die Baummutter, erreichen, der links am Wegesrand stand. Gegenüber auf der anderen Wegesseite befindet sich eine mit Heide und Gras bewachsene Anhöhe. Die drei wussten natürlich sofort, wohin sie laufen mussten. Sie mussten zur Kiefer, in der ein Hexenbesen wuchs. Opa. Großvater machte eine Lesepause und erklärte: Hexenbesen werden auch Hexenreiser genannt. Das sind besondere Äste, die in Baumwipfeln wachsen. In diesen Ästen wachsen dieselben Blätter oder Nadeln, wie sie auch an anderen Ästen zu finden sind. Aber sie sind kleiner, wie Miniaturen. Pflanzenzüchter sammeln solche Hexenbesen und ziehen daraus Zwergpflanzen. Baummutter. Der Baum wurde von den Unerärtschen Baummutter genannt. Vielleicht, weil diese Hexenbesen nur langsam wachsen und immer klein bleiben, so wie die Unerärtschen auch. Einmal im Jahr, zur Sonnenwende im Juni, feierten die Kinder des Waldes auf der Anhöhe zu Ehren der Baummutter ein Fest. Der Baum war etwas Besonderes für das Volk der kleinen Leute. Die Kiefer war ihnen heilig. Zur Sommersonnenwende, die auf Ekards 9. Geburtstag folgte, war das ganze Volk der Unerärtschen auf dem Festplatz versammelt gewesen. Sein Vater hatte ihn zur Baummutter geführt und ihm feierlich den Stein der Nekard überreicht. Alle stampften dabei mit den Füßen im Rhythmus der Worte seines Vaters. »Ich übergebe den magischen Stein an Rekard, den Rötü der Nekard. Bewahre ihn gut und verwende ihn weise, so wie ich es getan habe, dein Großvater, dein Urgroßvater und alle unsere Vorväter. Der Stein ist die Macht.« Anna, Ekard und Fluff näherten sich vorsichtig dem Baum. Im Wipfel, etwa auf 3 Meter Höhe, stieg Rauch auf. Der Hexenbesen sah braun aus. Feuer war nicht zu erkennen. »Das war ein kalter Blitz«, stellte Fluff fest. »Dabei entsteht kein Feuer.« »Wodurch entsteht so ein Blitz?«, fragte Ekard. Eine Antwort bekam er nicht. Fluff ging vorn und die anderen beiden folgten ihm mit ein paar Metern Abstand. Er schaute am Baum hoch und wurde sehr traurig, sodass er für einen Moment seinen Wolf vergaß. In diesem Sommer, wenn er 9 Jahre alt wird, würde sein Vater ihm die Macht über die Wölfe überlassen und ihm den Hammer übergeben. Plötzlich kam Beo seitlich aus dem Gebüsch und sprang zwischen Fluff und seine Freunde. Fluff drehte sich zu ihm um. Beo knurrte ihn an. Das sah sehr gefährlich, ja bedrohlich aus. Er hatte die Nackenhaare aufgestellt, die Lefzen, also seine Oberlippen, hochgezogen und zeigte seine Zähne. Halb geduckt streckte er den Kopf nach vorn. Anna und Ekard liefen ein Stück zurück und suchten hinter Bäumen Schutz. Verdammt, was war nur in ihn gefahren? Fluff blieb vor Beo stehen. »Wo lauert die Gefahr? Zeig es mir«, sagte er leise. Der Wolf entspannte sich nur wenig. »Er versteht mich nicht mehr«, dachte Fluff und legte schnell seine rechte Hand auf das Zeichen an seiner linken Schulter. Ekard und Anna sahen jetzt, was los war. Hinter Floff tauchte plötzlich eine schwarz gekleidete Person auf. Sie trug einen langen, weiten Mantel. Die Kapuze hatte sich der Person über den Kopf und weit bis ins Gesicht gezogen. Anna hatte sich hinter ein Gebüsch geworfen. Sie lag flach mit dem Bauch auf dem Boden. Vorsichtig und ganz langsam hob sie den Kopf. Sie sah, wie die Person nur wenige Schritte hinter Floff stand. So sehr sie sich auch bemühte, sie konnte unter der Kapuze kein Gesicht sehen. Ihr wurde eiskalt zumute und begann zu zittern. Sie zitterte so sehr, dass das Laub um sie herum anfing zu rascheln. »Hoffentlich hört der Gesichtslose mich nicht«, hoffte sie. Ekard stand hinter einem dicken Baum und schaute seitlich hervor. Floff hatte den Gesichtslosen hinter sich noch gar nicht bemerkt. Beo stand immer noch knurrend vor ihm. »Beo, mein Freund«, flehte Floff. Der Gesichtslose hielt einen kleinen, eckigen Gegenstand in der Hand. Ekard erkannte die Gefahr, als der Dunkle ihn anhob und damit auf Floff zeigte. »Floff, Achtung, hinter dir, weg da«, schrie er. In dem Moment sprang der Beowulf ab und warf sich mit voller Kraft gegen Floffs Brust. Der flog rückwärts und blieb einige Meter weiter regungslos liegen. Beo klatschte auf den Boden und rutschte durch den weichen Sand. Gleichzeitig zuckte ein Blitz über Floff hinweg, verfehlte auch Beo und krachte mit einem Donnern in den Waldweg. Der Gesichtslose ging nun langsam und entschlossen auf Floff zu. Das sah so aus, als wäre er sich seines Sieges sicher. Langsam erhob er wieder seine Waffe. Beo kam auf die Beine, schüttelte sich kurz, lief zu Floff und packte ihn am Bein. Dabei ließ er den Gesichtslosen nicht aus dem Blick. Er zog Floff mit einem kräftigen Ruck hinter eine Baumwurzel. Danach stellte er sich breitbeinig schützend über seinen Freund. Der Gesichtslose stoppte seinen Angriff. Er hatte wohl bemerkt, dass der Wolf niemals aufgeben würde, den Unerärtschen zu verteidigen. Der schwarze Beowulf war viel größer als ein großer Wolf. Sein Rücken war so hoch, wie Floff groß war, höher als ein Esstisch der Menschen. Floff kam zu sich und sah die dunkle Gestalt. »Der Sturmreiter!« schrie er. »Er hat den Hammer der Rütü der Eflöw!« Der Gesichtslose drehte sich unbeirrt zu Annas und Ekards Versteck um und ging darauf zu. Er hatte natürlich auch Ekards Rufen gehört. Wollte er jetzt Ekard suchen? Anna blickte immer noch zitternd auf den Kapuzenmann. Er kam näher und näher. Hat er sie gesehen? Sie duckte sich tiefer einstein, aber er hatte eine Hoffnung. Vielleicht würde der Sturmreiter den Schwindel nicht bemerken, wenn er ihm den falschen Stein gibt. Ja klar, der magische Stein des Rütü der Nekard trug das Zeichen. Daran könnte ihn jeder erkennen. Der Mond schien so hell. Auch heute Nacht wäre das kein Problem. Ekard zögerte. Aber was sollte er tun, um Anna zu befreien? So reichte er der schwarzen Gestalt den Stein. »Gib Anna frei!« schrie er. Sie duckte sich tiefer und versteckte ihr helles Gesicht im Laub. Sie konnte ihn nicht sehen, aber seine Schritte spürte sie am Boden. Wie nah war er ihr schon? Plötzlich war da ein markerschütterndes Heulen. Ekard sah, dass der Gesichtslose kurz anhielt und seinen Kopf in alle Richtungen drehte. Beo hatte seinen mächtigen Wolfsruf erschallen lassen. Dann ging der Kapuzenmann weiter und kam Anna immer näher. Sie hörte schon sein Atmen. Ein schwarzer Stiefel trat zuerst neben ihrem Kopf auf den Waldboden. Der zweite Stiefel traf fast ihre Hand. »Jetzt hat er mich«, dachte Anna. »Ich bin verloren.« Aber der Kapuzenmann ging einfach weiter, direkt auf Ekards Versteck zu. Ekard presste sich dichter an den Baum und rührte sich nicht. Nur noch 2 oder 3 Schritte, dann wäre der Sturmreiter bei ihm. Anna beobachtete ihn aus ihrer Deckung. Jetzt zielte er mit seiner Waffe auf Ekat.
»Oh nein, so leicht machen wir es dir nicht, du Monster!«
schrie sie, sprang auf und stürzte auf ihn zu. Als sie gerade hinter ihm war, steckte er blitzschnell seine freie Hand aus, packte sie am Arm, ohne sich umzudrehen. Dann sprach der Sturmreiter Ekat mit dunkler, düsterer Stimme an.
»Gib mir den Stein der Nekat, du Wicht! Von nun an werde ich die Nekat beherrschen. Ich werde Kriege gewinnen, das Land erobern und die Menschen und dein Volk zu meinen Dienern machen.«
Dann lachte er hämisch und siegessicher.
»Ha, ha, ha! Mach schon, sonst siehst du deine Freundin nie wieder! Ha, 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 ha!«
Ekat musste einsehen, dass er nichts tun konnte, als dem Sturmreiter zu geben, was er verlangte.
»Bewahre ihn gut«,
hatte sein Vater gesagt. »Ich habe Papa und mein Volk enttäuscht«, dachte Ekat. Dann fasste er sich in die Hosentaschen. Da hatte er ihn nicht. Er suchte in den Westentaschen, fand aber nichts, klopfte seine Kleidung ab, spürte den Stein aber nicht. Hatte er den Stein etwa verloren? Unmöglich! Oder doch? Der Sturmreiter wurde wieder ungeduldig. Er schleuderte Anna herum, riss sie nach vorn und hielt ihr den Hammer gegen den Kopf.
»Mach schon, Junge, sonst...«
brüllte er. Ekat beugte sich zum Waldboden. Dort lag ein Stein. Nicht der magische Stein, nur irgendein Stein, aber er hatte eine Hoffnung. Vielleicht würde der Sturmreiter den Schwindel nicht bemerken, wenn er ihm den falschen Stein gibt. Ja klar, der magische Stein des Ritü der Nekat trug das Zeichen. Daran könnte ihn jeder erkennen. Der Mond schien so hell. Auch heute Nacht wäre das kein Problem. Ekat zögerte. Aber was sollte er tun, um Anna zu befreien? So reichte er der schwarzen Gestalt den Stein.
»Gib Anna frei!« schrie er.
Tatsächlich löste der Sturmreiter den Griff um Annas Arm. Sie drehte sich aus seiner Umklammerung und sprang zu Ekat. Der fuchtelte mit den Armen umher und versuchte, den Sturmreiter abzulenken. Er durfte sich den Stein nicht genauer anschauen.
»Ohne Floff können wir nicht weglaufen«, sagte er zu Anna.
»Wir müssen den Gesichtslosen irgendwie ablenken.« Als die beiden noch ratlos umhersprangen, hörten sie, wie ein Getrampel immer näher kam. Es hörte sich an wie eine Herde galoppierender Pferde. Nein, jetzt wurde es deutlicher. Zu dem Getrappel kamen Geräusche wie Knurren und Bellen hinzu und es kam schneller näher.
»Das Wolfsrudel kommt«, rief Anna.
Wie eine graue Walze aus Stein überrannten sie den Sturmreiter. Es riss ihn um. Und dabei verlor er den Stein und den Hammer. Jammernd rollte er über den Waldboden, kam auf die Knie und Hände und krabbelte wie ein kranker Hund auf allen Vieren zwischen den Bäumen umher. Doch bevor die Wölfe den zweiten Angriff starten konnten, hatte er gefunden, was er suchte. Er steckte den Hammer und den Stein ein, richtete sich auf und stieg mit einem Windstoß, der gerade durch die Bäume pustete, hinauf über die Wipfel der Bäume. Die Wölfe sprangen noch hoch und versuchten ihn zu schnappen, verfehlten ihn aber knapp. Als Ekat und Anna aus dem Wald kamen und den Weg betraten, sahen sie Floff, der unverletzt war. Er lief lachend mit ausgebreiteten Armen auf seine Freunde zu und war froh, auch sie unverletzt wiederzusehen. Hinter ihm trottete Beo. Anna schrie entsetzt,
»Floff, der Wolf ist hinter dir, pass auf!«
Doch Floff winkte ab. Beo war nicht verrückt geworden und er wollte mir auch gar nichts tun. Tatsächlich hat er den Sturmreiter angeknurrt, der hinter mir stand. Und dann hat mich Beo durch einen Sprung gegen meine Brust vor dem Blitz gerettet. Anna und Ekat schauten den Wolf ehrfürchtig an.
»Es tut uns leid, dass wir Böses von dir dachten«, sagte Anna.
Einen solchen Freund würde sie auch gern haben wollen. Nach einem Moment der Freude sagte Floff mit gesenkter Stimme,
Der Sturmreiter hat den Hammer des Rethü der Eflöf. Ich muss ihm nach und den Hammer zurückholen, sonst ist das Rudel verloren.
Die Verfolgungsjagd.
Der Wind geht nach Norden, stellte Ekard fest. Wir müssen wieder nach Nemitz. Dorthin wird der Wind den Sturmreiter treiben. Anna, Floff und Ekard liefen zurück zur Wegeeinmündung, dann nach rechts auf den Weg, der nach Nemitz führt.
Wir nehmen den nächsten Weg, der wieder nach rechts führt, rief Floff.
Dort über den Wipfeln ist der Sturmreiter. Beo zeigt mir den Ort.
Als die Freunde den geschwungenen Weg entlang kamen und den Berg hinaufliefen, sahen sie die Wölfe am Boden. Sie ließen den Gesichtslosen nicht runter. Der Wind war zu schwach, um ihn zu tragen. Deswegen konnte er nicht wegfliegen. Als die Freunde näher kamen, sahen sie schon die Blitze zucken. Der Sturmreiter wirbelte mit dem Hammer umher und ließ sie ohne Ziel aus dem Hammer flitzen. Hauptsächlich traf er die Bäume. Aber die Wölfe mussten trotzdem aufpassen.
»Sie können nichts gegen ihn ausrichten«, sagte Ekard. »Sie kommen nicht an ihn ran.«
»Wenn ich nur den Drachenstein bei mir hätte, dann würde ich Tatzel herbeirufen.«
»Du Spinnst«, entgegnete Floff.
»Der Drache hat dich schon einmal angegriffen. Am Ende verbrennt er uns alle.«
Ekard schob sich an Anna und Floff vorbei. Er hob seine Arme und streckte sie zum Himmel empor. Sie konnten die Worte nicht hören, die er leise sprach. Anna und Floff staunten, als sie sahen, wie der Mond jetzt zwischen seinen Händen hindurchleuchtete. Es sah so aus, als würde er den Mond mit seinen Händen halten. Dann erkannten sie einen Schatten im Mondlicht heranfliegen. Der Sturmreiter hatte die drei Freunde längst gesehen und sich zu ihnen umgedreht. Er hob den Hammer und zielte damit auf sie. Floff und Anna sprangen zur Seite. Nur Ekard blieb stehen und sprach unbeirrt seine Worte. Als der Sturmreiter gerade einen Blitz auf sie werfen wollte, erklang Tatzels Drachenruf. Ohne seinen Flug abzubremsen, flog er eine Kurve und steuerte direkt auf den Gesichtslosen zu. Die Flügel weit ausgebreitet, segelte er unbeirrt auf sein Ziel zu. Seine Klauen streckte er nach vorn zum Zupacken bereit. Erst im letzten Moment bemerkte der Sturmreiter den Drachen. Vor Schreck und voller Angst hielt er seine Arme über seinen Kopf und versuchte sich zu ducken. Doch der Drache packte ihn an den Armen, brüllte und mit kräftigen Flügelschlägen zerrte er den Gesichtslosen aus der Baumkrone und flog mit ihm davon. Die Wölfe bellten dem Drachen freudig hinterher. Ekard und Anna blickten dem Tier noch nach. Floff stürzte voran. Er hatte beobachtet, dass der Sturmreiter den Hammer des Rethü der Eflöf fallen ließ, als Tatzel zugriff. Er kroch jetzt auf Händen und Knien über den Waldboden und tastete wild umher. Hin und wieder fluchte er. Anna drehte sich zu Floff.
»Tut mir leid. Was du suchst, liegt bestimmt irgendwo zwischen den Kiefernnadeln und dem Moos. Und die Wölfe haben den Waldboden furchtbar aufgewühlt.«
Floff stand auf.
Verzweifelt winkte er ab. »Ich habe versagt«, murmelte er. »Wir werden den Hammer finden, nur später. Mach dir keine Sorgen«, tröstete Anna ihn.
Ekard wurde allerdings ungeduldig.
»Floff, Anna, ich muss dem Drachen folgen«, rief er und rannte los.
Die beiden schauten sich kurz an und liefen hinterher. Beo holte sich schnell ein und die Wölfe überholten sie rechts und links weit verstreut durch den Wald. Ihr Bellen klang, als würden sie Beute vor sich hertreiben. Nach einer Weile konnten sie die Wölfe nicht mehr sehen. Sie waren in der Dunkelheit verschwunden. Langsam, aber stetig wurden die Wolfsrufe leiser. Unter Wölfen. Beo ließ sich von seiner Nase führen. Er folgte der Geruchsspur des Drachen, der den Sturmreiter davontrug.
Tatzel war der Sturmreiter zu schwer geworden und sank immer tiefer. Kurz vor dem Eingang zu den Höhlen der Unerirdischen musste er schließlich landen. Tatzel konnte nicht auf den Füßen landen, mit denen hielt er schließlich den Sturmreiter. Als er kurz über dem Boden war, ließ er seinen Fluggast mit einer Pranke los. Der Sturmreiter schliff nun über die Erde. Er jammerte. Als Tatzel schließlich auf nur einem Bein landen wollte, kam er ins Trudeln, verlor das Gleichgewicht und überschlug sich. Den Sturmreiter ließ er vor Schreck los. Der wurde durch die Luft geschleudert und landete dann weich auf einer Moosfläche. Tatzel musste erst zu sich kommen und wenigstens ein paar Sekunden ausruhen. Diese Zeit nutzte der gesichtslose Sturmreiter. Er stand auf und lief los. Als der Drache die Flucht des Mannes bemerkte, war es zu spät. Der Mann lief durch den Wald. Dorthin konnte er ihm nicht folgen. Auf seinen Pranken war er zu langsam und er könnte seine Flügel an den hervorstehenden Ästen verletzen. Wütend und verzweifelt brüllte er hinter dem Flüchtenden her, der in die Richtung lief, in der die Höhle der Unerirdischen lagen. Jetzt hatte er mit seiner Bruchlandung vielleicht die Kinder des Waldes verraten. Das hätte ihm nicht passieren dürfen. Wenn der Sturmreiter jetzt in die Höhlen der Unerirdischen findet und hineinklettert, dann... Den Gedanken konnte Tatzel nicht zu Ende denken. In dem Moment stürmte das Wolfsrudel aus dem Wald, sprang über den Drachen hinweg und rannte dem Sturmreiter hinterher. Allen voran Beo. Konnte das die Rettung des Dorfes der Waldkinder sein? Beo sprang den Sturmreiter von hinten an. Mit einem kräftigen Sprung stieß er ihn nach vorn, sodass der Mann vorwärts zu Boden stürzte. Die Wölfe kamen sofort wild knurrend in seine Richtung. Der Gesichtslose rappelte sich mühselig auf. Er schien sich verletzt zu haben und stöhnte bei jeder Bewegung. Seinen rechten Arm stützte er mit der linken Hand. Sorgenvoll blickte er auf die knurrenden Wölfe. Sie ließen ihn nicht aus den Augen. Beo ging auf den Sturmreiter zu. Aufmerksam beobachtete er jede Bewegung ihres Gegners. Immer wenn der Mann sich bewegte, kamen die Wölfe ihm ein Stück näher. »Nein, nicht! Ich muss mich nur anders hinsetzen«, jammerte er, rutschte rückwärts zu einem Baum und lehnte sich erschöpft an. Beo ging ein Stück um ihn herum und stand über seinen Beinen. Dabei steckte er dem Schwarzen seine Schnauze entgegen. Hätte der eine Nase, dann würde Beos Nase sie fast berühren. Die drei Freunde. Floff, Eckhart und Anna waren noch weit weg. »Floff, weißt du, wo Beo ist?«, fragte Eckhart. »Der Sturmreiter ist direkt bei unserem Dorf. Beo hat ihn gleich«, antwortete sein Freund. »Aber dort darf er ihn nicht stellen. Er könnte den Eingang zu den Höhlen sehen.« »Ich habe Verbindung zu Tatzel. Er fliegt über ihn. Beo kann unser Zuhause bewachen. Tatzel jagt den Gesichtslosen und wir folgen ihm«, rief er. Beo. Beo verstand sofort, was Floff von ihm wollte. Er ging ein Stück zurück und siehe da, der Sturmreiter nutzte die Chance. Er rollte sich zur Seite, sprang auf und lief los. Beo und die Wölfe bildeten eine Gasse und ließen den Schwarzen durch. Der Sturmreiter wunderte sich, warum der große Wolf von ihm abgelassen hat. Irgendwie kam ihm das seltsam vor, aber er hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und zum Glück hatte der Sturmreiter damit auch keine Gelegenheit, sich umzuschauen. Der Sturmreiter hatte sich gar nicht verletzt. Tatsächlich hatte er nur so getan, um Mitleid zu bekommen und wollte wohl von Anfang an die nächste Chance für eine Flucht nutzen. Die Wölfe folgten ihm nun nicht mehr. Sie verteilten sich im Wald. Beo blieb nahe bei dem Eingang zu den Höhlen. Das Wichtigste war jetzt der Schutz des Geheimnisses der Unerirdischen. Tatzel. Tatzel kroch ein Stück weiter und suchte sich eine Stelle, an der er zwischen den Bäumen wieder abfliegen konnte, ohne sich mit seinen Flügeln in den Ästen zu verfangen.
Nach dem, was er heute erlebt hatte, tat ihm alles weh. Der Sturmreiter hatte ihn aus seinem 100-jährigen Schlaf geweckt. Er hatte sich herangeschlichen und mit dem Hammer des Ritü der Evloff einen Blitz auf ihn geworfen. Der Mann hatte Ekats Drachenstein haben wollen. Dazu wollte er Tatzel aus der Höhle treiben und auf die Menschen und die Unerirdischen hetzen. Er dachte wohl, dass Ekat ihm den Drachenstein aus Angst übergeben würde. Aber der Gesichtslose hatte nicht damit gerechnet, dass der Drache sich trauen würde, gegen ihn zu kämpfen. Schnell war Tatzel dem Sturmreiter gefolgt und hatte versucht, ihn aufzuhalten. Es war zu einem Kampf gekommen. Einige Blitze trafen ihn, die meisten jedoch zuckten an ihm vorbei. Tatzel war furchtbar wütend und vielleicht auch noch nicht ganz richtig wach gewesen. Als er versucht hatte, den Sturmreiter mit seiner Flamme aufzuhalten, hatte er aus Versehen den Wald in Brand gesetzt. Leider war es ihm nicht gelungen, den Gesichtslosen zu stoppen. Als er dann Ekat vor dem Dorf erblickt hatte, wollte er ihn dort wegbringen. Der Sturmreiter wollte den Jungen fangen. Also hatte Tatzel beschlossen, ihn zu greifen und fortzutragen. Was dann passierte, weißt du ja schon. Ekat musste Tatzel völlig falsch verstanden haben. Aber jetzt konnte er alles wieder gut machen. Dafür musste er nun den Gesichtslosen greifen. Also los! Mit kräftigen Flügelschlägen hob er ab und flog kunstvoll zwischen den Bäumen in den Sternenhimmel. Aus der Luft würde er den Flüchtenden und die Wolfsmeute bestimmt sehen können. Auf seiner überhasteten Flucht lief der Sturmreiter an dem Eingang zu den Höhlen der kleinen Leute vorbei. Kein Wunder, Beo war schon direkt hinter ihm gewesen. Die drei Freunde. Die drei Freunde liefen und liefen. Keiner wusste genau, wohin die Verfolgungsjagd sie bringen würde. Sie überquerten mehrere Wege und nach ein paar Kilometern Hetzjagd durch den Wald kamen sie an eine Wiese. Ihre Kleidung war von den Dornen und Zweigen, durch die sie gelaufen waren, aufgeschlitzt und zerrissen. Ihre Gesichter sahen blutverschmiert aus. Anna strich sich das durchgeschwitzte Haar aus dem blutigen Gesicht. Dann zeigte sie auf etwas am anderen Ende der Wiese. Dort hockte etwas Dunkles. Der Drache stand mit seiner Front zu ihnen an einem Platz. Seine Flügel hatte er wie ein Zelt ausgebreitet. Abwechselnd reckte er seinen Kopf brüllend nach oben und senkte ihn dann wieder, um unter seine Flügel zu schauen. Das wiederholte er immer wieder. Aus dem Dorf kamen Menschen und Unerirdische den Sandweg entlang gelaufen. Am Dorfplatz waren sie nach links gegangen und dem Weg gefolgt, der in die Straße mündet, die von Trebel nach Gato führt. Zuerst würden sie an einem Wald vorbeikommen, der rechts wächst und durch einen breiten Grasstreifen vom Weg getrennt ist. Am Ende des Waldes beginnt eine große Wiese, die sich rechts des Weges erstreckt. Geradeaus, wo am Ende der Wiese ein Weg nach rechts in den nächsten Wald führt, hockte gegenüber der Einmündung der Drache. Im Dorf hatten alle den Drachen brüllen gehört. Als Ekat die Rufe der herbeilaufenden Leute hörte, wurde er unruhig. »Freunde, wir müssen vor den anderen bei Tatzel sein. Ich fürchte, sie werden ihm etwas antun, weil sie keine Ahnung haben, um was es hier geht«, rief er. Dann rannte er los. Unterwegs sah er sich mehrmals um sicher zu sein, dass er vor den Dorfbewohnern ankommen würde. Hoffentlich würde er noch genug Zeit haben, um die Sache selbst zu klären. Floff und Anna liefen hinter Ekat her. Als sie näher kamen, bemerkten sie, dass der Sturmreiter unter Tatzels Flügeln lag. Er lebte. Tatzel hielt ihn mit einer Pranke fest, die er auf seine Brust gestellt hatte. Immer wenn der Sturmreiter versuchte, sich aus dem Griff zu befreien, um aufzustehen, senkte der Drache seinen Kopf, ließ seine Augen glühen und zeigte seinem Gegner seine scharfen Zähne. Bevor Ekat Tatzel erreichte, verlangsamte er sein Tempo und blieb in einiger Entfernung stehen. Der Drache erkannte Ekat sofort. Anna und Floff trauten ihren Augen nicht. Tatzel verneigte sich vor Ekat und gab ein leises, freundlich klingendes Schnauben von sich. Als Ekat an den Drachen herantrat und seine Hand nach ihm ausstreckte, reckte sich Tatzel zu ihm und legte den Kopf gegen seinen Bauch. Ekat hatte noch nie einen Drachen gekrault. Trotzdem schien es Tatzel zu gefallen. Nun war aber keine Zeit mehr zum Schmusen. Bevor die anderen eintreffen würden, musste er die Sache beenden. Was sollte mit dem Sturmreiter geschehen? Was würden die Menschen und die Unerärtschen bei dem Anblick des Drachen tun? War er vor ihnen sicher? Und überhaupt, wie wird ein Sturmreiter unschädlich gemacht? Eine Weile stand er nachdenklich da. Dann ließ Tatzel den Sturmreiter los. Der rappelte sich auf und versuchte, nach hinten wegzulaufen. Der Drache blieb ruhig stehen und ohne sich umzudrehen, schlug er mit seinem Schwanz einmal gezielt zu. Zielsicher traf er den Mann, der nach vorn bis vor die Füße der drei Freunde geschleudert wurde. Er blieb auf dem Rücken liegen, hielt seine Hände schützend über sich und bettelte um Gnade. Ekat und Floff sahen sich hilflos an. Dann trat Anna hervor. Sie hielt einen Birkenzweig in der Hand, riss einige Blätter ab, zerrieb sie zwischen ihren Händen und ließ den austretenden Saft auf den Sturmreiter tropfen. Dabei sprach sie leise Worte in einer alten, längst vergessenen Sprache der Unerärtschen. Einige Tropfen fielen in die Kapuze. Der Sturmreiter klagte kurz, dann rollte er sich zusammen und streckte die Arme wie Flügel von sich. Das Klagen wurde zu einem Krächzen. Der weite, schwarze Mantel sah plötzlich leer aus und Rauch stieg aus der Öffnung auf. Floff und Ekat schauten mit aufgerissenen Augen und offenen Mündern zu, als eine Krähe aus dem Mantel hervorkroch und schimpfend wegflog. Bevor sie in der Dunkelheit verschwand, konnten sie noch erkennen, dass sie eine weiße Schwanzfeder hatte. Inzwischen waren die Dorfbewohner eingetroffen. Sie schauten staunend auf den Drachen und die drei Freunde. Plötzlich rief jemand: »Dragon, Dragon!« Und die übrigen Menschen jubelten und klatschten. Anna konnte es kaum glauben und erklärte dann: »Früher glaubten die Wendländer an den Dragon, einen kleinen Drachen. Sie waren froh, wenn ein Dragon durch ein Eulenloch in ihr Haus flog und unter ihrem Dach wohnte. Der Dragon schützte das Haus, das Vieh und alle Menschen, die darin wohnten. Ich wusste gar nicht, dass die Menschen den Dragon noch kennen.« Rethü, der Nekat. Ekat hatte sich schützend vor Tatzel gestellt und schon einen wütenden Angriff auf seinen Drachen erwartet. Aber nun entspannte er sich. Inzwischen hatte Floff Beo und das Rudel zu sich gerufen. In der Freude, einen Drachen zu sehen, hatten die Nemitzer erst gar nicht bemerkt, dass Floff jetzt nicht mehr allein war. Die Raubtiere waren im Schutz der Dunkelheit herangeschlichen und versammelten sich um ihren Rethü Floff. Dann wehte der Wind die Wolken fort, die den Mond verdeckt hatten. Als das silberne Mondlicht die Nemitzer Heide erhellte, standen sie da. Anna, Ekat mit Tatzel und Floff mit Beo. Drumherum hatten sich die Wölfe aus dem Rudel versammelt. Die Nemitzer und die Unerärtschen waren plötzlich still. Einige bekamen es mit der Angst zu tun. Floff sprach beruhigend auf sie ein. »Sie tun uns nichts. Auch die Wölfe sind unsere Freunde.« »Was ist überhaupt passiert?« fragten schließlich die Leute. »Ja, worum geht es hier überhaupt?« Einer schrie: »Der Drache hat den Waldbrand entfacht. Jagt den Drachen fort!« forderte ein anderer. Tatzel machte sich klein, faltete seine Flügel zusammen und kroch hinter seinen Meister. Ekat hob die Hand. Als wieder alle still waren und ihm zuhörten, erzählte er die Geschichte von Anfang an. Ein Teil verschwieg er jedoch. Er hat nicht verraten, dass Anna, Floff und er Auserwählte waren, und er sagte nichts von den magischen Gegenständen. Die Leute begannen wieder wild durcheinander zu reden. Einige waren froh und meinten, dass die drei Freunde, die Wölfe und der Drache, sie gerettet hatten. Der Bürgermeister trat nach vorn und sprach: »Leute, ich dachte auch, dass die zwei hier«, dabei zeigte er auf Ekat und Floff, »den Wald in Brand gesteckt hätten. Dafür entschuldige ich mich.
In Wirklichkeit haben Sie und das Mädchen uns gerettet und vom Sturmreiter befreit. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn er gesiegt hätte. Jetzt sind wir für alle Zeit vom Sturmreiter befreit. Die Leute schwiegen für eine kurze Zeit, dann erhoben sich einzelne Stimmen und dann begannen alle zu jubeln. Menschen und Unerirdische freuten sich gleichermaßen. Sie nahmen sich alle gegenseitig in die Arme und hüpften vor Freude umher. Schließlich beschlossen sie, auf dem Dorfplatz ein Fest zu feiern, bis die Sonne aufgeht. Und Tatzel, Beo und die Wölfe sollten auch dabei sein. Alle bildeten einen Festzug. Die drei Freunde gingen mit dem Bürgermeister voran. Unerirdische und Menschen folgten ihnen. Beo und die Wölfe liefen nebenher. Tatzel hatte sich in die Lüfte geschwungen, den Festzug überholt und flog jetzt einen großen Kreis über Nemitz. Schnell waren Feuer entzündet. Jede Familie holte Speisen, Getränke und was man sonst so brauchte. Schließlich saßen sie gemütlich zusammen, aßen, tranken und hatten sich viel zu erzählen. Auch Beo, die Wölfe und Tatzel bekamen große Portionen ab. Unerirdische und Menschen hatten sich endlich nach vielen, vielen Jahren wieder versöhnt. Anna, Floff und Ekard waren Freunde für ihr ganzes Leben geworden. Nemitz und die Höhlen der Unerirdischen waren vor allen Gefahren geschützt. Dafür sorgten Ekard mit Tatzel und Floff mit Beo. Anna sorgte für die Gesundheit der Unerirdischen und den Menschen in Nemitz und manchmal auch für das Vieh. Anna war oft in Nemitz. Sie kannte dort jeden Menschen und alle Menschen kannten sie. Die Menschen ließen die Unerirdischen zufrieden und keiner näherte sich ihren Höhlen. Alle lebten zufrieden und waren glücklich für alle Tage. Das Abenteuer. Annas Geheimnis. Hallo Onno. Sicher fragst du dich, wo dieses Buch herkommt. Wer hat die Geschichte der drei Freunde aufgeschrieben? Warum wurde sie aufgeschrieben? Und was wurde aus Beowulf und dem Drachen Tatzel? Ich bin Anna. Ich habe die Geschichte aufgeschrieben und das Buch für dich zusammengestellt. Aber mit dem Ende der Geschichte ist unser Abenteuer noch nicht vorbei. Nach und nach habe ich gemerkt, dass noch Gefahren lauern. Ich habe alles erforscht. Es ist damals einiges durcheinander gekommen und muss nun in Ordnung gebracht werden. Nach einer langen, langen Zeit habe ich verstanden, welche Bestimmung ich habe. Ich habe überlegt, wie alles ein gutes Ende finden kann. Nun, leider kann ich nicht alles allein schaffen. Also habe ich einen Helfer gebraucht und gesucht und dich gefunden. Lange, sehr lange habe ich auf dich gewartet. Alles, was du brauchst, erfährst du in diesem Buch. Den Weg zur Lösung habe ich in Hinweisen und Rätseln versteckt. Aber Achtung! Du solltest wissen, dass wir auf der Suche nach dem Ziel nicht allein sind. Unsere Gegner warten nur auf ihre Chance. Nicht nur die Krähe wird dich beobachten. Wenn wir nicht aufpassen, wird das Ende umgekehrt. Nemitz und die Unerirdischen sind in Gefahr. Du weißt ja, was der Sturmreiter eigentlich vorhatte. Hüte unsere Mission wie ein Geheimnis. Natürlich konnte ich den Weg zur Lösung nicht einfach aufschreiben. Stell dir vor, was passieren würde, wenn das Buch in die Hände der Gegner gelangt. Das wäre der Untergang. Du musst eine ganze Reihe von Rätseln lösen, Plätze finden und Aufgaben lösen, um ans Ziel zu gelangen. Nur zusammen ergibt alles einen Sinn. Würden unsere Gegner eine Sache finden, könnten sie damit allein nichts anfangen. Das war mein Plan. Und jetzt, Onno, bist du dran. Ich wünsche uns viel Glück. Unsere Namen. Onno, du und ich sind miteinander verbunden. Meine Bestimmung ist auch deine Bestimmung. Wir sind die Retter. Zusammen können wir für ein gutes Ende der Geschichte sorgen. Wir können Nemitz und die Unerirdischen retten. Das Rätsel liegt in unseren Namen und unserer Bestimmung. Unsere Namen sind die Verbindung zwischen uns, heute und gestern, vorwärts und rückwärts, von vorne und von hinten. Schreibe unseren Namen und unsere Bestimmung auf.